Österreich diskutiert Sicherheitspolitik oft erst dann intensiv, wenn ein Ereignis uns direkt trifft. Dabei passiert viel von dem, was Staaten heute unter Druck setzt, längst unterhalb der klassischen Kriegsschwelle, über Cyberangriffe, Desinformation und andere hybride Mittel. Ich spreche darüber mit Michael Zinkernel-Süß, Direktor des Austria-Instituts für Europa- und Sicherheitspolitik. Wir wollen klären, was Hybrid eigentlich heißt, wie die EU darauf reagiert und welche Aufgaben Österreich dabei übernehmen soll. Herzlich willkommen, Herr Zinkernel-Süß.
Danke vielmals für die Einladung. Freut mich, dass ich hier sein darf.
Wenn Sie einem Menschen ohne Sicherheitsbackground in wenigen Worten erklären müssten, was hybride Bedrohungen sind, wie würden Sie das formulieren?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde anfangen, damit zu differenzieren, was hybride Bedrohungen im Vergleich zu konventionellen Bedrohungen sind. Ich finde, den ganzen Themenbereich der konventionellen Bedrohungen können sich Menschen, die auch keine Sicherheitsexpertise oder Hintergründe haben, sehr gut vorstellen, weil da sprechen wir über Bedrohungen, die auf der Landesebene, auf der Luftebene oder auch im maritimen Bereich stattfinden, wo durch militärische Operationen Grenzen überschritten werden, Aggressionen durchgeführt werden. Klassischer Fall war der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, wobei man hier auch in diesem Zusammenhang sagen muss, dass ein hybrider Krieg verschiedene Aspekte von hybriden Angriffen, diesen konventionellen Krieg auf der Ebene der Landesebene, der Luftebene, der maritimen Ebene auch vorbereitet haben. Und wenn wir jetzt von dieser hybriden Ebene sprechen, dann ist es Angriffe und Aggressionen auf die Souveränität, die Eigenständigkeit, die Sicherheit eines Staates oder auch die Stabilität einer Gesellschaft, die eben nicht auf diese traditionellen, konventionellen Mittel und Wege zurückgreifen, sondern im übertragenen Sinne die Herzen und die Köpfe der Menschen direkt angreifen und so zu Destabilisierung und Unsicherheit führen, ohne dass man diese konventionelle Gewaltausübung im militärischen Sinne ausüben muss.
Was wäre da ein Beispiel dafür?
Ein Beispiel wäre Angriffe auf kritische Infrastruktur, um dadurch die Wirtschaft, aber auch die Versorgungslinien eines Staates zu hemmen und zu schwächen. Ich würde aber auch definitiv Angriffe im digitalen Raum dazu zählen, auf Ministerien, auf Einrichtungen der Öffentlichkeit, auf größere Unternehmen, die vielleicht auch systemkritisch sind, bis hin zu wirklich massive Angriffe auch auf Einzelpersonen, die könnten auch darunter fallen, beziehungsweise den ganzen Themenkomplex der Desinformation, Desinformationskampagnen, Wahlbeeinflussungen, wo man dadurch auch die Demokratie schwächen kann, wo man auch direkt hier Einfluss auf die Stabilität, auf die Souveränität von einem Staat nehmen kann, ohne diesen auf dem konventionellen Weg über militärische Mittel anzugreifen durch rohe Gewalt, sondern Einfluss und Manipulation auch auf andere Art durchführen kann, die aber im Endeffekt auch ähnliche Ziele verfolgen, eben die Destabilisierung von Gesellschaften und Staaten.
Nachdem wir das jetzt einmal geklärt haben, was sind denn so typische Bausteine hybrider Bedrohung? Was kommt da in der Praxis zusammen? Können Sie das irgendwie an einem Beispiel festmachen?
Vereinfacht gesagt, gibt es einen angreifenden Akteur. Das kann ein Staat sein, das kann eine Gruppierung sein, die durch Staaten gesponsert wird und unterstützt wird von Staaten. Eine Gruppierung an Einzelpersonen, aber auch Unternehmen. Es kann dann auch wirklich nur Einzelpersonen sein, ohne staatliche Affilierung. Hier gilt es einmal zu sagen, dass diese Angriffe oft verschleiert werden, um die wahre Identität, den wahren Ursprung hinter diesen Angriffen zu verdecken, die Spuren zu verwischen, um für Unsicherheit zu sorgen. Aber es gibt definitiv einmal einen Aggressor, egal ob das jetzt eine staatliche oder eine nichtstaatliche Institution ist, die durch verschiedene Taktiken und Methoden oft im digitalen Raum diese Angriffe vorbereitet und plant. In dieser Phase werden ganz dezidiert Schwachstellen innerhalb einer Gesellschaft erforscht, identifiziert, die später dann sukzessive und strategisch ausgenutzt werden. Und dann werden gewisse Operationen, Angriffe, Manipulationen auch durchgeführt innerhalb dieser Gesellschaft. Mhm. Wenn wir jetzt von Angriffen auf kritische Infrastruktur sprechen, dann können das natürlich auch Angriffe im physischen Raum sein. Dann könnte hier auch wirklich auch physische Gewalt im Sinne von Sabotage eine der Taktiken sein. Im Endeffekt, wenn man sich den Impact, den wirklichen Schaden ansieht, ist es eigentlich egal, ob ich ein Kraftwerk durch eine physische oder eine Cyberoperation lahmlege. Im Endeffekt habe ich das Gleiche erreicht, dass ein Kraftwerk, das eine Einrichtung der kritischen Infrastruktur ihren Zweck nicht mehr gänzlich erfüllen kann und so wirtschaftlich, aber auch politisch bzw. gesellschaftlich ein Schaden daraus entsteht. Mhm.
Sie sagen so oft, diese Angriffe bleiben gerne unterhalb klarer Zurechenbarkeit. Was bedeutet denn das konkret und warum ist das so wirksam? Und vielleicht nachgefragt, wer hat es dadurch schwerer? Sind es die Politik, Behörden, Medien oder wir als Gesellschaft?
Es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, um gleich bei diesem Aspekt zu bleiben. Mhm. Wer es dadurch schwerer hat, glaube ich, sind wirklich wir als Gesellschaft. Die Politik muss natürlich darauf agieren und reagieren und ist gefordert. Und es ist eine gewisse Asymmetrie, weil die Maßnahmen und Mittel, um gegen hybride Bedrohungen vorzugehen, oftmals teurer sind als die Angriffe selbst. Das heißt, hier bindet man schon allein Ressourcen. Aber man bringt auch irgendwo die Demokratie eben in herausfordernde Zeiten, weil man demokratische Grundwerte wie zum Beispiel freie Meinungsäußerung, Pressefreiheit, Pluralität innerhalb einer Gesellschaft wirklich dezidiert ausnutzt. Grundsätzlich muss man in dem Zusammenhang auch sagen, dass eben hybride Bedrohungen unter dieser Schwelle des klar zurechenbaren Kriegs geschehen, was dann eben auch völkerrechtliche Aspekte mit sich bringt, beziehungsweise ein Staat sich gegen konventionelle Angriffe viel direkter und offensichtlicher zur Wehr setzen kann, auch durch die Mittel und Wege, die ein Staat dann auch hat. Ich gebe hier ein konkretes Beispiel. Ja. Also innerhalb der Europäischen Union haben wir die gemeinsame europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik, die GSVP. Innerhalb dieser gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik gibt es gewisse Rahmenbedingungen, unter anderem auch, dass ein Mitgliedstaat im Falle eines Angriffes auf einen anderen Mitgliedstaat Beistand zu leisten hat. Mhm. Vereinfacht gesagt, das ist der Vertragspunkt 42.7, der sehr oft auch im Kontext der österreichischen Neutralität erwähnt wird. Mhm. In dem Zusammenhang kann ein Staat, der angegriffen wird, auf dem konventionellen Weg diesen Artikel ausrufen und andere Staaten ersuchen, Beistand zu leisten, ihnen zu Hilfe zu kommen, um einen Angriff, eine Aggression abzuwehren, wenn sie auf der konventionellen Ebene durch Angriffe auf dem Landesweg, dem Luftweg, dem maritimen Bereich stattfindet. Mhm. In diesem hybriden Kontext ist das jetzt schwierig, weil die Definition, wann wir uns in einem hybriden Krieg befinden, nicht so leicht möglich ist aufgrund dieser Dynamik der Angriffe, aufgrund dessen, dass man die Angriffe eben sehr leicht verschleiern kann. Aber man sieht eben keine klaren Schwellenwerte, die wir im physischen Angriff sehr wohl haben, wenn Truppen Grenzen überschreiten, wenn ein Luftraum infiltriert wird, dann sehen wir diese Schwellenwerte und Grenzen. Im hybriden Krieg oder in hybriden Angriffen ist das sehr, sehr schwer überhaupt zu identifizieren.
Jetzt haben Sie gesagt, für den üblichen Weg oder den üblichen Weg, den es mal gegeben hat, gibt es diese Lösung, sich gegenseitig als Nachbarstaat zu helfen. Gibt es eine Idee dazu oder gibt es schon Pläne dazu, wie das oder vielleicht auch quasi ein Katalog, den man durchgeht, ab diesem Moment sollte man auch hier diesen Weg gehen?
Definitiv, vor allem die Europäische Union, aber auch ihre Mitgliedstaaten, auch Österreich, haben in den letzten Jahren da auch große Schritte, Maßnahmen gesetzt, strategisch sowie dann auch wirklich in der Umsetzung. Grundsätzlich ist halt dann auch immer wieder die Frage, wie man darauf reagiert, weil wie gesagt, im konventionellen militärischen Sinne, wenn man angegriffen wird, dann ist ein konventioneller Rückschlag die Möglichkeit, um die angreifenden Fähigkeiten einfach auch zu attackieren auf einer ähnlichen Ebene, wie ein Angriff vonstatten geht. Ja.
zurückhacken zum Beispiel.
Gibt es auch. Also innerhalb der Europäischen Union gibt es auch da eben gewisse Maßnahmen und Regulierungen, die auch, wenn wirklich ein Cyberangriff enorme Ausmaße annimmt, ein Zurückhacken im vereinfachten Jargon ausgedrückt möglich macht. Ja. Mhm. Aber grundsätzlich muss man sagen, dass hier auch gewisse Maßnahmen der Zusammenarbeit in den letzten Jahren getroffen worden sind. Informationsaustausch ist hier, finde ich, eines der wichtigsten Schlagwörter in dem Zusammenhang, weil wir vor allem erst einmal ein besseres Verständnis darüber haben müssen, wie diese Angriffe vonstatten gehen, was angegriffen wird, über welchen Zeitraum, und wir einmal diese gesamten Daten sammeln müssen, aus meiner Sicht, wie und wo Angriffe auf der Europäischen Union und ihre Mitgliedstaaten und ihre Gesellschaften stattfinden. Dann kann man gewissermaßen Vergleichswerte daraus ableiten und vielleicht auch proaktiv gegen gewisse Angriffe, die in der Zukunft passieren könnten, vorgehen und nicht nur reaktionär hier auf einen Angriff reagieren.
Mhm. Wenn Sie sagen, die Zurechenbarkeit ist sehr schwierig, ab welchem Punkt muss denn die Politik trotzdem handeln? Also auch wenn man die Täter jetzt vielleicht nicht gerichtsfest benennen kann, wie verhindert man irgendwie da Überreaktionen oder falsche Zuschreibungen?
Aus meiner Sicht, die eine sehr analytische ist, am Austria-Institut für Europa- und Sicherheitspolitik beschäftigen wir uns vor allem mit der Analyse von hybriden Bedrohungen und deren Auswirkungen auf die Sicherheit und Verteidigung. Mhm. Und aus dieser Sicht, glaube ich, wäre es sinnvoll, den Schaden ins Zentrum zu heben, weil dann kann man auch sagen und abgeleitet daraus feststellen, dass die Politik dann handeln muss, wenn wirklich der Schaden auf die Souveränität eines Staates, auf die Sicherheit eines Staates oder einer Gesellschaft, wenn dieser Schaden eintritt, dann muss definitiv gehandelt werden. Ob dieser Schaden auf die Souveränität, auf die Verteidigung und Sicherheit eines Staates auf dem konventionellen Weg stattfindet oder auf dem nicht konventionellen, auf dem sogenannten hybriden Weg, wenn der Schaden der gleiche ist, muss ich definitiv handeln, weil dann ist meine Gesellschaft, meine Bevölkerung in einer Unsicherheitsphase und direkt von solchen Angriffen bedroht. Und deswegen wäre mein analytischer Ansatz hier zu sagen, entwickeln wir gemeinsam gewissermaßen Schwellenwerte, auch wenn die jetzt nicht perfekt sind oder nicht in Stein gemeißelt, auf die Ewigkeit dann auch definierbar sind, weil in diesem fluiden Zusammenhang einfach sich die Taktiken, die Maßnahmen so schnell weiterentwickeln, dass selbst wenn wir einen Katalog heute hätten an Maßnahmen, an Definitionen von hybriden Bedrohungen, die übermorgen auch wieder überholt wären. Insofern bedarf es einer ständigen Weiterentwicklung auch des Konzepts von hybriden Bedrohungen, vor allem vor dem Stichpunkt der künstlichen Intelligenz, die natürlich diese Angriffe massiv erhöht und verschnellert hat. Aber definitiv brauchen wir Möglichkeiten der analytischen Erfassung von hybriden Bedrohungen, damit wir daraus abgeleitet besser darauf agieren und reagieren können.
Okay, jetzt haben wir mal das Grundprinzip dazu. Wenn man das jetzt runterbricht, geht es da oft um zwei Felder, die immer wieder zusammen auftauchen. Das ist Information und das ist Technologie. Schauen wir uns diese Kopplung mal an. Desinformation ist nicht einfach falsche Infos, sondern gezielte, gestreute Inhalte, die Vertrauen beschädigen sollen. Und Cyberangriffe sind Angriffe auf digitale Systeme oder Daten. Warum sind denn Desinformation und Cyberangriffe aus Ihrer Sicht zwei Seiten derselben Medaille?
Wenn wir die Intentionen hinter den angreifenden Akteuren uns anschauen, die in den meisten Fällen darauf abzielen, Gesellschaften, politische Systeme zu destabilisieren, Unsicherheit zu sehen, beziehungsweise auch Misstrauen zu sehen, dann sind diese zwei Methoden, die ich anwenden kann als angreifender Akteur, dieselben, wenn wir von der Intention ausgehen. Mhm. Wenn wir von auch einem möglichen Schaden auf die Gesellschaft ganz gesamtgesellschaftlich ausgehen, dann sehen wir hier eine gewisse Überschneidung dieser Komponenten. Außerdem, auf einer eher taktischen Ebene, finden natürlich auch Informationsaustausche über digitale Räume statt. Das heißt, wenn ich hier auch im Cyberbereich vorgehen kann, um digitale Räume, die Kommunikationsmechanismen hier zu stören, dann habe ich auch eine Überlappung aus Cyber und Desinfo. Wenn wir uns anschauen, eben wie schon erwähnt, künstliche Intelligenz, die Möglichkeiten, die sich hier auftun, um sowohl Cyberangriffe als auch Desinformationskampagnen vereinfacht zu streuen, billiger zu erstellen, dann sehe ich auch hier eine gewisse Überschneidung. Das heißt, man muss in der Detailanalyse von einzelnen Angriffen natürlich auf diese Komponenten Acht geben, aber in der Gesamtanalyse, in der gesamtgesellschaftlichen Betrachtung auch die Gemeinsamkeiten und die Synergien daraus erkennen, auch weil Cyberangriffe und Desinformationskampagnen synchron stattfinden und aufeinander abgestimmt dann eben von angreifenden Akteuren ausgeführt werden, um zu destabilisieren.
Jetzt gehen wir mal zu diesem klassischen Ablauf. Zuerst kommt der Hack und dann die Erzählung oder ist es umgekehrt?
Es gibt, glaube ich, diesen klassischen Ablauf per se aus meiner Sicht nicht oder zumindest nicht mehr, weil sich eben die Taktiken von angreifenden Akteuren auch immer wieder weiter entwickeln. Was wir definitiv sehen, ist, dass eben gesellschaftliche Schwachstellen ausgereizt, ausgenutzt werden. Im Desinformationsbereich vor allem Themen, die schon emotional geladen sind. Da haben wir schon während der Covid-19-Pandemie einige Beispiele gesehen, wo russische Desinformationskampagnen vor allem in Polen auf schon bestehende homophobe oder xenophobe Gedanken einer eher traditionellen Gesellschaft abgezielt haben, wo man gesagt hat und Falschinformationen gestreut hat, dass der Virus vor allem durch Homosexualität oder durch Migrantinnen verbreitet wird, was natürlich falsch ist. Im Kontext des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine haben wir auch gesehen, dass Desinformationskampagnen in Deutschland effektiv waren, wo man den Kontext gemacht hat und ukrainische Geflüchtete in ein falsches Licht gestellt hat und ihnen unterstellt hat, dass sie Häuser angezündet haben, Gewalttaten in Deutschland vollziehen, um die deutsche Unterstützung der Ukraine politisch, aber auch gesellschaftlich zu hemmen, was gewissermaßen auch die Kriegsziele Russlands in der Ukraine verfolgt. Weil wenn Länder wie Deutschland nicht mehr auch militärisches Gerät an die Ukraine geliefert hätten in einer kritischen Phase oder bis heute, dann wäre die Ukraine in der Selbstverteidigung ihres Landes auch nicht mehr in der Lage, der russischen Aggression hier standzuhalten. Das heißt, hier versucht man dezidiert auch im Kontext des Angriffskriegs auf die Ukraine Kriegsziele mit Möglichkeiten und Methoden der hybriden Bedrohungen und Angriffe hier auch durchzuführen. Und das haben wir auch in den Angriffen auf die Ukraine selber gesehen, wo auch sogenannte Deepfakes, verzerrtes Bild- und Tonmaterial von Präsident Zelensky den Umlauf gemacht haben in den ersten Kriegswochen, wo Präsident Zelensky in einer verzerrten, falschen Form dargestellt wurde und gesagt hat, wir kapitulieren, wir legen die Waffen nieder. Hätten wirklich ukrainische Soldaten und Soldatinnen das geglaubt, dann wären die Kriegsziele auch dadurch erreicht gewesen, dass einfach das militärische Personal aufgibt, weil sie dachten, ja, unser Präsident sagt das. Genau.
Ja, in den letzten Jahren haben die Versuche, in staatliche Organisationen einzudringen, auch stark zugenommen. Letztes Jahr im Bundesministerium für Inneres oder auch schon im Außenministerium oder in der ÖVP-Zentrale. Wenn das die Mechanik ist, stellt sich natürlich die nächste Frage, wie gut sind wir denn darauf vorbereitet? Und da reden wir jetzt nicht nur über Staaten, sondern auch über Infrastruktur, Unternehmen und vielleicht auch ganz normal über den Alltag. Wie gut sind wir denn aufgestellt aktuell?
Wir mussten, glaube ich, über viele Jahre uns genau über diese Fragen wenig bis keine Gedanken machen, weil wir in einer relativen Sicherheitslage im Herzen Europas leben, als einziger europäischer Mitgliedstaat, der nicht in der NATO ist, aber gleichzeitig im geografischen Zentrum in Zentraleuropa gelegen ist und somit wahrscheinlich über die letzten Jahre, Jahrzehnte, und das zeigen auch die Verteidigungsausgaben über die letzten Jahre hinweg, diese Bereiche einfach nicht diese Aufmerksamkeit bekommen haben, die sie verdienen. Die Lage hat sich vor allem durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine verändert. Eigentlich müssen wir sagen, seit 2014 haben wir eine gewisse Veränderung schon feststellen können, aber vor allem in den letzten 4-5 Jahren haben die Auswirkungen auch auf Europa durch genannte Cyberangriffe, durch auch Desinformationskampagnen zugenommen. Zusätzlich dazu muss ja auch gesagt werden, dass der Verfassungsschutzbericht von 2024 auch ganz klar russische Desinformationsnarrative wiedergibt, die im Zuge der Nationalratswahl ihr Unwesen getrieben haben und auch in den öffentlich-politischen Diskurs Eingang gefunden haben. Das heißt, auch hier sehen wir im Desinformationsbereich einen Anstieg der Gefahrenlage. Wir müssen uns jetzt definitiv die Frage stellen, wie gut unsere Institutionen, aber auch unsere kritische Infrastruktur darauf gewappnet sind, unsere gesamte Gesellschaft darauf gewappnet ist. Da braucht es definitiv einige Maßnahmen, die in die politische Bildung gehen, um die Bevölkerung aufzuklären, dass diese Bedrohungslage in der Tat auch Menschen manipulieren kann, um kritisches Denken, kritisches Hinterfragen von Informationen zu ermöglichen. Da ist definitiv jeder Einzelne von uns gefragt, weil auch jeder Einzelne potenziell diesen Angriffen zum Opfer fallen kann. Aber natürlich müssen wir uns auch die Frage stellen, wie gut unsere politischen Institutionen, unsere kritische Infrastruktur, unsere digitale Infrastruktur gegen solche Angriffe gewappnet ist. Und ich glaube, da müssen wir eine Lösung finden, die jetzt nicht nur auf aktuelle Angriffe eine Lösung findet, sondern auch auf mögliche zukünftige Angriffe eine Lösung findet, weil in diesem eben sehr dynamischen Umfeld in 6-12 Monaten schon wieder neue Möglichkeiten der Angriffe bestehen können. Die Abhängigkeit von digitaler Infrastruktur, die bleibt sicherlich weiter bestehen, im privaten, im beruflichen, im öffentlichen Bereich, im wirtschaftlichen Bereich. Aber dadurch entstehen nicht nur eben Abhängigkeiten, sondern auch Verletzlichkeiten, auf die wir definitiv genauer schauen müssen.
Wie messen Sie denn eigentlich den Erfolg hybrider Angriffe? Woran sieht man, dass eine Kampagne von außen wirkt? An Reichweite, an Vertrauen in Institutionen, an Wahlverhalten oder vielleicht eher an der Lähmung von Entscheidungsprozess?
Ich würde sagen, die Messung von einzelnen Angriffen selbst ist nicht nur wahnsinnig schwierig möglich, methodologisch, sondern vielleicht auch nicht unbedingt zielführend, weil es um die Menge an verschiedenen Angriffen geht. Das heißt, ich könnte zum Beispiel schauen, wie ein Cyberangriff auf ein Ministerium, welche Auswirkungen dieser eine Angriff hat, wie sehr eben dann Services der Ministerien gelähmt sind oder potenziell auch, welche Informationen hier abgesaugt worden sind von solchen Angriffen. Aber ich glaube, es geht, wenn ich mich in die angreifende Perspektive eindenke, eher um die Gesamtheit an verschiedenen Angriffen über verschiedene Domänen hinweg. Da spielt Cyber und Desinfo eine wesentliche Rolle. Aber es endet sicherlich nicht dort. Es geht auch in die Richtung der Abhängigkeiten im Energiebereich. Es geht in die wirtschaftliche Richtung. Es geht auch in die Richtung von Diebstahl geistigen Eigentums in Forschung und Entwicklung. Das heißt, man darf hier die verschiedenen Politikfelder oder Themenfelder nicht separat voneinander betrachten. Angriffe oder Einflussoperationen, die in diesen getrennten Domänen stattfinden, nicht getrennt voneinander betrachten, sondern muss sie auf eine Metaebene heben, auf einer gesamtgesellschaftlichen Ebene und dort dann versuchen, eben neue Messwerte zu entwickeln, um den Schaden wirklich feststellen zu können. Messwerte, die wir aktuell eben nicht haben. Wir können messen, potenziell welches Schadausmaß entsteht durch einen Angriff mit ballistischen Raketen, durch eben Panzer, die über eine Grenze rollen. Das ist faktisch messbar, weil wir da einfach aus der Historie heraus, weil wir da einfach die Aufmerksamkeit auf diesen konventionellen Krieg gelegt haben. In dem hybriden Krieg, wenn es eben wirklich um die Köpfe und Herzen von Menschen geht, ist die Stimmungslage dann auch einer Bevölkerung sehr schwer bis gar nicht messbar. Definitiv kann man aber trotzdem sagen, dass eben potenziell Schaden hier angerichtet werden kann, indem eben demokratische Strukturen, Wahlverhalten geschwächt wird oder eben kritische Infrastruktur angegriffen wird, um dadurch einen Staat, eine Gesellschaft zu lähmen, handlungsunfähig zu machen oder zu destabilisieren.
Welche Schwachstellen werden in Europa am häufigsten ausgenutzt? Sind es eher technische oder eher gesellschaftliche?
Ich würde es auch hier sagen, eine Kombination daraus, wenn wir uns die Desinformationskampagnen, die über die letzten Jahre hinweg intensiv zugenommen haben, ansehen, dann kann man sagen, die gesellschaftlichen Beispiele, wie eben vorhin genannt. Andererseits muss man auch in dem Zusammenhang definitiv auf die zunehmenden hybriden Angriffe, zum Beispiel im baltischen Raum, in der Nordsee eingehen, wo Glasfaserkabeln, wo Pipelines angegriffen werden, wo die kritische Infrastruktur angegriffen wird, wo es über Drohnenbedrohungen gibt, über Flughäfen, über Kraftwerken, über kritische Infrastruktur auch hier. Es gibt eine Vielzahl von verschiedenen Angriffsvektoren und ich glaube, es wäre auch fälschlich zu sagen, Status quo heute, welcher Bereich ist am meisten davon betroffen oder angegriffen, weil es eben morgen übermorgen sich schon wieder ändern könnte. Aber wenn wir uns vor allem jetzt eben die russischen Methoden ansehen, ist es eine Kombination aus beiden, gesellschaftliche, aber auch technisch-technologische Schwachstellen auszunutzen.
Mhm. Welchen Beitrag leistet Österreich dann in der Bekämpfung hybrider Bedrohung? Ist ja kein rein österreichisches Phänomen, das ist vielleicht eher tatsächlich ein ganz europäisch gesehenes Phänomen. Was ist denn unser Beitrag?
Demokratie, wo es möglich ist, zu stärken. Informationen einerseits mit Partnern aus anderen europäischen Mitgliedstaaten zu teilen, aber andererseits definitiv auch die Bevölkerung aufmerksam zu machen, Bewusstseinsbildung zu betreiben in die Bevölkerung hinein, dass eben das eine Herausforderung, ein Problem darstellt. Ich glaube, vor allem in dem Punkt Bewusstseinsbildung haben wir in den letzten Jahren viele, viele Maßnahmen gesehen, gesetzt. Ich sehe auch Podcast-Aufnahmen wie diese als einen kleinen Beitrag dazu, weil je mehr Personen, glaube ich, hier innerhalb der Bevölkerung auch ein Bewusstsein aufbauen, dass es wirklich eine Bedrohung ist, dass es mich als Einzelperson auch betreffen kann, desto eher sind wir gewappnet davor, dass die Bevölkerung dann auch wirklich zum Angriffsziel wird. Wenn wir zum Beispiel hernehmen das Szenario, dass durch Angriffe auf kritische Infrastruktur ein Blackout passiert, dann müssen wir zum Beispiel davon ausgehen, dass durch einen Blackout in einer Bevölkerung, die nicht informiert ist, was die Folgen eines Blackouts wären, innerhalb von kürzester Zeit möglicherweise Chaos. Gewalttaten, Chaos auf der Straße herrscht, Plünderungen passieren etc., weil die Bevölkerung einfach in Panik verfällt in so einem Chaos, in so einer Krise. Wenn wir aber gleichzeitig die Bevölkerung aufklären und sagen, ja, es ist eine unwahrscheinliche Möglichkeit, aber trotzdem eine, die wir nicht ausschließen können, bereitet euch vor auf eine solche Eventualität, um im Krisenfall nicht dann in eine Panik zu verfallen. Schaut, dass ihr für einige Tage, ein, zwei Wochen genug Wasser, genug Lebensmittel zu Hause habt, dann hemme ich schon einmal die Auswirkungen, die ein solches Blackout, das möglicherweise eben durch hybride Bedrohungen stattfinden kann, auf die Bevölkerung hat. Dann hemme ich den Schaden, der innerhalb einer Bevölkerung hier auch entstehen kann, beziehungsweise dann ermögliche ich, dass Maßnahmen ergriffen werden können, die eben dem vorbeugen.
Was wären denn aus Ihrer Sicht die wichtigsten Frühwarnsignale für so eine laufende hybride Operation? Also Dinge, bei denen Behörden, Medien oder auch die Bevölkerung hellhöriger sein sollte?
Ich würde sagen, dass wir immer hellhörig sein sollten. Aber für Einzelpersonen, für die Gesamtgesellschaft habe ich immer einen Hinweis an dieser Stelle, vor allem wenn es um Informationen geht, wenn es um Desinformation geht. Wenn ich persönlich von einer Information, von einem Posting, das ich auf Social Media sehe, emotional sehr angegriffen fühle, mich sehr erschrocken fühle, wenn ich mich sehr aufgewühlt fühle durch ein Posting, einen Moment lang innezuhalten, zu reflektieren, wer hat dieses Posting verfasst, woher kommt die Information, welche Informationen triggern mich gerade, welche Bilder, welche Videos werden in welcher Art und Weise verwendet, bevor ich ein solches Posting dann vielleicht an meine Gruppe, an Freunden, Freundinnen weiterleite, um nicht selbst zum Multiplikator von manipulativer Information, Desinformation zu werden. Einfach einmal kurz einen Moment innezuhalten und nicht gleich einem emotionalen Impuls klein beizugeben, sondern einmal versuchen, rationell zu hinterfragen, kritisch zu hinterfragen. Woher kommt das? Was will das auch in mir erzeugen, diese Information, dieses Posting? Ich glaube, Einzelpersonen vor allem sind mit diesem relativ einfachen Hilfestellung schon einmal besser davor geschützt, besser gefeilt, nicht dann Desinformationen auch emotional zu sehr zu konsumieren.
Mhm. Wenn hybride Angriffe so auf Vertrauen und Informationsräume zielen, dann ist die Gegenwehr ja nicht nur mehr Polizei, sondern, wir haben es schon angesprochen, Bildung, Medienkompetenz und klare Zuständigkeiten. Wenn wir jetzt an die Medienkompetenz der ÖsterreicherInnen denken, wo stehen wir aktuell? Was sind so die wichtigsten Fähigkeiten, die Menschen brauchen, um dem auch irgendwie was entgegenzustellen?
Wie gesagt, kritisches Denken, kritisches Hinterfragen, definitiv. Auch in dem Zusammenhang nicht nur von einem Medium, egal welches es ist, ausschließlich meine Informationen zu beziehen, sondern so gut wie möglich zu versuchen, verschiedene Medien zu konsumieren, eine relativ breite Anzahl an Medien zu konsumieren, um vielleicht Informationen, die ich aus dem einen Medium bekomme, mit Informationen aus dem anderen zu vergleichen, mhm, beziehungsweise hier auch einen stärkeren Fokus darauf zu legen, wissenschaftlich fundierte Informationen zu konsumieren. Ich glaube, der Aufbau von Medienkompetenz, von der Möglichkeit, auch Informationen zu verarbeiten, hat auch viel damit zu tun, wie wir Wissenschaftlichkeit und wissenschaftliche Informationen besser in einer verständlichen Art, mhm, und Weise, in vielleicht auch einfacher Sprache an die Bevölkerung kommunizieren können. Wenn ich mir ein wissenschaftliches Paper durchlese, tue ich mir schon wirklich teilweise schwierig mit der Verarbeitung von Informationen. Das heißt, da Methoden, Möglichkeiten zu finden, um komplexe Informationen einfacher darzustellen, ohne die Qualität der Information zu verringern, ist, glaube ich, hier die Königskunst. Mhm. Aber gleichzeitig eben auch in Schulen kritisches Denken, Medienkompetenz zu fördern, Demokratieverständnis zu fördern.
Das passiert ja nun bald.
Genau. Aber auch gleichzeitig innerhalb des Lehrplans so viel Flexibilität vielleicht auch zu ermöglichen, um auf neue technologische Entwicklungen, wie zum Beispiel KI, künstliche Intelligenz, besser eingehen zu können mit Workshops, mit Maßnahmen. Ich bin selbst mehrmals an Schulen gegangen und habe Vorträge gehalten zu Desinformation und Workshops mit Schülerinnen und habe mir da ein bisschen ein Bild verschaffen können, wie viel Zeit auch vor allem junge Menschen auf sozialen Medien verbringen, auf TikTok verbringen, wie sehr TikTok und andere sozialen Medien die Hauptquelle von Informationen für Jugendliche eigentlich heute darstellt. Und da auch etwas dagegen zu tun und dagegen zu unternehmen, ist, glaube ich, absolut notwendig und wichtig. Bis hin zu der Diskussion über Maßnahmen, wie es momentan in anderen Ländern stattfindet, ob man nicht auch eine Altersgrenze für den Konsum von sozialen Medien einführen sollte. Ich finde, wir sollten definitiv eine offene Debatte über die Für und Wider einer solchen Altersgrenze diskutieren, um auch die junge Bevölkerung vor möglicherweise manipulativen Inhalten zu schützen.
Und wo stehen wir denn aktuell? Weil das war so ein bisschen auch die Frage. Wie kann man das gerade irgendwie messen?
Ich glaube, es ist wahnsinnig schwierig, hier eine Messung vorzunehmen. Das ist eben wieder aus meiner analytischen Perspektive betrachtet eines der Hauptprobleme, dass wir nicht die Methoden und Maßnahmen entwickelt haben, um wirklich jetzt Indikatoren oder Faktoren von hybriden Angriffen zu messen. Da würde es auch aus einer Forschungsperspektive definitiv mehr Maßnahmen brauchen, um einzelne Angriffe wirklich detailliert zu untersuchen und dann auf einer Metaebene miteinander zu vergleichen, mhm, über Domänen hinweg, um dann eben über einen Zeitstrang hinweg gewisse Trends und Tendenzen feststellen zu können. Wie verändern sich Angriffe? Mhm. Wie verändern sich die Methoden, die Maßnahmen, die hinter Angriffen stecken? Wie verändern sich die Angriffsziele? Wo haben sie besonders starken Schadausmaß erreicht und warum? Was sind hier auch dann vielleicht die Schwachstellen in unserer eigenen Gesellschaft, im digitalen Bereich, aber auch im physischen Bereich, die ausgenutzt werden? Nur so, glaube ich, können wir diese Schwachstellen feststellen, indem wir wirklich analytisch aufgrund von messbaren Indikatoren feststellen, wo findet der Schaden im hybriden Bereich wirklich statt. Und dann einen Vergleich vielleicht auch mit anderen europäischen Ländern anzustellen.
Macht es da schon jemand ziemlich gut?
Aktuell, soweit ich da auch informiert bin, macht jedes europäische Land mehr oder weniger selbstständig hier die Analyse von hybriden Bedrohungen. Mhm. Das heißt, es gibt hier keine einheitliche Vorgangsweise, keine einheitliche Terminologie oder Definition. Es liegt in der Eigenverantwortung jedes europäischen Mitgliedstaats selbst über ihre Souveränität und insofern auch über die Bekämpfung von hybriden Bedrohungen dann zu bestimmen. Aber ich glaube, mehr Informationsaustausch auch mit europäischen Partnern über die gesammelten, messbaren Informationen und Faktoren, die wir jetzt zum Beispiel in Österreich erheben könnten, wäre auf jeden Fall notwendig, auch um andere europäische Partner vielleicht ein bisschen vorzuwarnen und zu sagen, das sehen wir gerade als Trend in Österreich, seht ihr etwas Ähnliches, habt ihr andere Informationen, die vielleicht methodisch eine andere Vorgehensweise von hybriden Bedrohungen, von hybriden Angriffen gerade ins Rampenlicht stellen. Woraus können wir vielleicht auch für uns schon in der Vorhersage von neuen Angriffen, neuen Trends Maßnahmen ziehen, um eben proaktiv vorzugehen und nicht immer nur reaktiv zu sein.
Zum Schluss würde ich gerne ein bisschen nach vorne schauen. Die Tools entwickeln sich rasant. Sie haben schon gesagt, so, wir wissen noch nicht, was in einem Jahr Neues erfunden wurde, womit man Ländern, Personen schaden kann. Stichwort KI, Deepfakes, Automatisierungen. Was wird dadurch einfacher für Angreifer und was wird vielleicht auch einfacher für Verteidiger?
Also KI, künstliche Intelligenz, ist definitiv ein zweischneidiges Schwert. Man kann es verwenden, um hybride Angriffe und Attacken einfacher, billiger zu gestalten, schneller zu verbreiten. Aber es wäre auch eine Möglichkeit oder ist auch eine Möglichkeit, um gewissermaßen diese Angriffe besser zu identifizieren, besser einordnen zu können. Das heißt, die künstliche Intelligenz ist nicht nur eine Meisterin darin, Deepfakes und manipulatives Bild- und Tonmaterial zu erstellen, sondern eben auch zu erkennen, besser als das menschliche Auge das kann. Das heißt, man sollte definitiv auch überlegen, inwiefern neue technologische Errungenschaften, vor allem im Kontext der künstlichen Intelligenz, dafür hergenommen werden können, um hybride Angriffe in der Gegenwart, in der Zukunft zu identifizieren, zu erkennen. Aber in erster Linie glaube ich, vor allem jetzt kurzfristig gesehen, dass durch künstliche Intelligenz die Erstellung und Verbreitung von verschiedenen hybriden Angriffen im Informationsraum, im Cyberraum einfacher, schneller, billiger werden für angreifende Akteure, dass man gewisses Wissen nicht mehr unbedingt selbst benötigt, sondern auch für die Programmierung von möglicherweise Schadsoftware auch künstliche Intelligenz verwenden kann, was natürlich diesen ganzen Themenbereich wahnsinnig schnell und rapide verändert. Darauf einmal eingestellt zu sein und da ein besseres Awareness auch dahingehend zu entwickeln, ein stärkeres Bewusstsein dahingehend zu entwickeln, ist, glaube ich, einmal der erste wichtige Schritt kurzfristig.
Und stellen wir uns vor, es gäbe morgen vielleicht irgendwie so ein offizielles Gütesiegel für verlässliche Informationen. Wäre das ein Fortschritt oder wäre das sofort das nächste Ziel für hybride Angriffe? Höchstwahrscheinlich ja, beides, aber können wir von sowas träumen?
Würde ich nicht. In einer perfekten Welt vielleicht, in der leben wir leider nicht. Wenn wir jetzt so ein Gütesiegel uns vorstellen und vergleichen mit Institutionen, die Fact-Checking zum Beispiel betreiben, dann sehen wir nicht nur, dass Fact-Checker in der Vergangenheit sehr stark von hybriden Bedrohungen, aber vor allem jetzt auch von Desinformationsangriffen direkt betroffen waren, bis hin zu Drohungen, die Einzelpersonen betreffen, sondern dass angreifende Akteure sich auch selbst als Fact-Checker ausgeben und dann über eine Information, die ich als Nutzer, Nutzerin als gefact-checkt ansehen würde, als verifiziert ansehen würde, trotzdem falsche Informationen verbreiten. Das heißt, hätten wir so ein Gütesiegel, wäre es definitiv eine Angriffsfläche für mögliche neue zukünftige hybride Bedrohungen im Informationsraum. Beziehungsweise glaube ich, dass so ein Siegel dann eben übermorgen wieder outdated wäre. Weil welche Informationen oder welche Medien würden wir denn als vertrauenswürdig jetzt einschätzen? Würde das nicht gleichzeitig unsere eigene Pluralität unsere eigene Medien- und Meinungsfreiheit in einer Demokratie einschränken. Das heißt, das sind einfach so teils philosophische Fragen, die dann eben auch in die Realität Auswirkungen haben. Was darf und was muss Demokratie jetzt alles aushalten? In Österreich haben wir da ein ganz konkretes Beispiel, wo wir sagen, dass wir eine freie, offene Meinungsäußerung haben, aber mit Grenzen, mit klaren Grenzen, wenn es Richtung Hate Speech geht, beziehungsweise wenn es in Richtung NS-Verherrlichung geht und Holocaust-Leugnung geht, dass da der freien Meinungsäußerung ganz klare Grenzen gesetzt sind. Und ich glaube, wir müssen definitiv extrem aufpassen, in allen Maßnahmen, die wir ergreifen, in allen Strategien, die wir entwickeln, für die Bekämpfung von hybriden Bedrohungen nicht gleichzeitig auch unsere Meinungsfreiheit und unsere demokratischen Grundwerte zu beschneiden und einzuschränken.
Dann sage ich vielen Dank für das Gespräch und den Einblick in Ihren Arbeitsalltag.
Danke vielmals, hat mich sehr gefreut.